Ja, ihr lieben Geschwister, wir wollen miteinander wieder den ersten Timotheusbrief aufschlagen. Und ich möchte uns noch einmal vorlesen ab Vers 13 bis Vers 16 aus dem 6. Kapitel. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 13 bis 16. Lesen wir miteinander. Wir können das sogar schon von Vers 11 anlesen. Also 1. Timotheus, Kapitel 6, ab Vers 11 lese ich uns vor bis Vers 16. Paulus schreibt diesen Brief an den Timotheus, den er in Ephesus zurückgelassen hat. Und in Ephesus soll er in der Gemeinde schauen, dass sie gut weiter wachsen kann, lernen kann. Und jetzt erzählt er ihm und sagt ihm Folgendes. 1. Timotheus 6, Abvers 11. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, und da ist der Vater, der himmlische Vater gemeint, der wird seinen Sohn offenbaren, bei seiner zweiten Wiederkunft ihn zeigen, welche zu seiner Zeit zeigen wird, das ist jetzt eine Schilderung vom himmlischen Vater, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam auch still werden und beten. Herr, wir haben heute ein Wort, welches uns ja mit dir auch beschäftigt, wo wir auf dich, Herr, hingewiesen werden und von dir, unser himmlischer Vater, etwas höre. Nun wollen wir dich ganz besonders darum bitten, dass du uns hilfst, auch das zu verstehen und in unserem eigenen Leben ja, zu ergreifen und davon auch im Glaube zu leben, was du über dich selbst sagst. Ach Herr, wir danken dir, dass du auch die großen und schweren Dinge in deinem Wort deiner Gemeinde gegeben hast und sie dadurch lehren möchtest und ihr helfen möchtest. Und wir wollen auch heute Morgen dazugehören und bitte dich um deine Hilfe, deine Leitung durch deinen Heiligen Geist, ja, führe uns in deine Wahrheit, schenke Gnade zum Hören wie auch zum Reden. Amen. Amen. Ein Brief neigt sich langsam dem Ende zu. Der Paulus hat viel in diesem Brief dem Timotheus und der Gemeinde in Ephesus mitgegeben. Und am Ende dieses Briefes kommt es zu einem Lobpreis Gottes. Er rühmt Gott. Er fällt in diesen Lobpreis ein, ganz unvermittelt. Und es bricht aus ihm heraus. Es ist nicht etwas, was jetzt unbedingt sich schon vorher angekündigt hat. Und doch ist es so hilfreich und auch ein Segen für die, die es lesen und auch für ihn, der sich daran erfreut. dieser Lobpreis des himmlischen Vaters. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Der Paulus wirft einen Blick auf den himmlischen Vater. Und er sagt uns einiges über den himmlischen Vater. Und wir wollen heute Morgen zwei Dinge tun. Wir wollen uns zum einen überlegen, warum er das tut. Und zum anderen wollen wir auch uns ansehen, was er über ihn, den himmlischen Vater, zu sagen hat. Warum tut er es und was hat er uns über den himmlischen Vater zu sagen? Aber ich möchte diesen Lobpreis des himmlischen Vaters noch einmal mit uns vorlesen oder noch einmal mit uns gemeinsam durchgehen, dass wir diese Verse 14, 15 und 16 noch einmal hören können. Also der Paulus sagt zu dem Timotheus, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst. Und jetzt kommt der Anfang eigentlich dieser Erwähnung des himmlischen Vaters bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige, die Beschreibung des himmlischen Vaters, er zeigt seinen Sohn und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Nun, warum macht er das? Es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür, warum er es macht. Ich möchte mit einem Grund beginnen, der ganz persönlich ist. Er macht es für sich. Es ist etwas, was für ihn immer wieder ganz wichtig war. Es war eigentlich für ihn die einzige Möglichkeit zu überleben. Wenn ihr überleben wollt, und ich glaube, jeder Einzelne hier müsste jetzt auch Ja sagen, und ihr werdet sicherlich das auch sagen, wir wollen überleben, dann bleibt euch gar nichts anderes übrig, als auch auf den himmlischen Vater zu schauen. Schaut ihr auf euch, dann merkt ihr, dass ihr nicht wirklich gleichbleibend in eurem Wesen, in eurem Charakter, in eurem Leben, euer Leben führen könnt. Hochs und Tiefs, Ausfälle, so wie wir manchmal unsere Glühbirne auswechseln müssen, so gibt es auch in unserem Leben ganz viele Schadensfälle, die immer wieder auftauchen. Also bei uns persönlich ist ganz viel durcheinander. Bei jedem Einzelnen. Einmal tut der Zahn weh, dann muss man zum Zahnarzt. Dann hat man irgendeine Erkältung und kommt nicht damit klar. Viele andere Dinge, die einem ganz persönlich zu schaffen machen. Körperliche Nöte und seelische Nöte, beides miteinander vereint. Kommt immer wieder im Leben der Menschen vor. Aber nicht nur diese Nöte sind es, die uns ja fortwährend zu schaffen machen, sind auch die Umstände, die in der Arbeit manchmal auftauchen, Schwierigkeiten, die ich da haben kann. Manch einer hat in der Corona-Krise seine Arbeit verloren, manch einer hat sein Geschäft verloren. Kinder Gottes, Christen, haben da auch große Probleme bekommen und haben jetzt im Augenblick vielleicht gar keine Arbeit. Und die Unruhe in dieser Welt, ich muss gar nicht viel zu dieser Unruhe sagen, ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, ob es die politischen Entwicklungen sind auf der ganzen Erde, während in den USA nun der Supreme Court bezüglich der Abtreibung ein ganz gutes Urteil gefällt hat, wird hier in Deutschland vom Bundestag beschlossen, dass die Abtreibung jetzt beworben werden darf. Also das sind Angelegenheiten, wo man ganz schrecklich darunter leiden kann. Und jetzt überall, wo ich hinschaue, nach vorne, nach hinten, in mich selbst hinein, nirgendwo ist es wirklich vollkommen und schön. Nirgendwo ist Glückseligkeit zu finden. Und dem Paulus ist es genauso auch ergangen. Am Ende seines Dienstes angekommen, er hat noch 2-3 Jahre, bis der Herr ihn zu sich nach Hause führt. Wie viel Zeit im Gefängnis hat er schon verbracht? Wie oft wurde er geschlagen? Wie groß waren die Auseinandersetzungen in den Gemeinden, in denen er auch gearbeitet hat, die er gegründet hat? Ihr könnt es im Neuen Testament ja lesen, im Galaterbrief, die Gemeinden in Galatien, da war viel Gesetzlichkeit da. Also das Verständnis durch das Halten des Gesetzes vor Gott angenehm zu sein. In Korinth ging ganz vieles durcheinander. In Kolosse war die weltliche Philosophie, die auch da immer wieder Raum gewonnen hat. In Ephesus haben wir die ganze Probleme geschildert bekommen von Gesetzeslehrer, die gar nicht das Gesetz richtig kannte. Und auch da ganz viel Kampf und Auseinandersetzung. Der Paulus hatte trotz der Erweckung, die Gott ihm geschenkt hat und im Neuen Testament auch bewirkt hat, trotzdem hat er fortwährend zu kämpfen gehabt in den Gemeinden, die entstanden sind. Er wird fortwährend auch angefochten. Und fortwährend wird er angegriffen. Im 2. Korintherbrief haben wir genau diese Umstände und sie führen ihn dazu, dass er seinen eigenen Dienst immer wieder fortverteidigen muss. Also was kann es anderes geben, als in solche Umstände wegzusehen von sich hin und hinzuschauen auf den himmlischen Vater, der Glückselige ist, der Alleingewaltige, der König der Könige, der Herr aller Herrschenden, der also in einem unzugänglichen Licht wohnt und doch sich geoffenbart hat und seinen Sohn immer wieder zeigt und ihn auch als den Erlöser in die Welt gesandt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, was ihr macht. Aber ich weiß eines, das lese ich in der Bibel, der Mensch kann, wenn er nur auf sich schaut und wenn er nur mit sich auseinandersetzt, gar nicht leben. Er ist verzweifelt, er kommt nicht mit sich klar, er kommt nicht mit seinem Leben klar, er kommt nicht mit der Zukunft klar, er kommt nicht mit der Gegenwart klar, er kommt auch nicht mit der Vergangenheit klar. Und er muss lernen, von sich wegzuschauen, um zu überleben. Er muss lernen, auf den lebendigen, dreieinigen Gott zu schauen, auf den himmlischen Vater zu blicken. Das war also Überlebensstrategie für den Paulus. Und wenn ihr überleben wollt, dann gibt es keine andere Strategie für euch. Es gibt keinen anderen Weg, den ihr gehen könnt. Denn es wird genügend weiterhin Verzweiflung geben. In euch selbst und um euch herum. Und deswegen muss man auf den Herrn schauen und muss sich lernen, an ihm zu freuen und ihn zu rühmen, mitten in einer Situation, wo alles drunter und drüber geht. Also er tut es für sich, aber er tut es auch für sich, um Gottes Fahrplan weiterhin vor Auge zu haben. Die irdischen Fahrpläne bekommen wir dauernd präsentiert von unserer Bundesregierung, von unserem Stadtrat oder Gemeinderat und Bürgermeister, was alles auch geplant ist. Nicht? Und auf dieser Welt bekommen wir die Fahrpläne von Europa präsentiert und von der NATO und der UNO und was weiß ich alles. Lauter Fahrpläne, nicht? Was alles unbedingt geschehen soll und passieren muss. Aber hier haben wir Gottes Fahrplan vor Augen. Und der Paulus, er braucht Gottes Fahrplan, um richtig leben zu können. Was steht bevor? Und das erklärt er hier. Es steht bevor, dass der Herr Jesus Christus wieder erscheint. Gottes Fahrplan. Also wundert ihr euch nicht ein klein wenig darüber, dass er das hier sagt? Jetzt sind wir 2000 Jahre später hier zusammen. Und der Herr Jesus Christus ist noch gar nicht erschienen. Also könnte man doch sagen, das war ja völlig umsonst. Nicht so. Wie kann man das denn machen, dass man davon spricht, von der Erscheinung des Herrn Jesus Christus als etwas, was wichtig ist und was bevorsteht, auf das man hinleben soll, wenn das 2000 Jahre später noch immer nicht geschehen ist. Das ist gerade das Geheimnis des Fahrplans Gottes, dass wir Dinge, die groß und wichtig und bedeutsam sind, lernen für uns so auch einzustufen und auch in unserem Herzen aufzunehmen. Ganz egal, wie lange es noch dauert, bis der Herr Jesus Christus kommt oder wie nahe er schon vor der Türe steht, es ist etwas, worauf ich hinlebe, worauf ich mich vorbereite. Wir haben gerade vorhin von jemandem gehört, der in der vergangenen Woche in seinem oder vor über einer Woche in seinem Auto zusammengebrochen ist mit Herzstillstand. Wenn er nicht Gottes Fahrplan vor Augen hatte, sondern nur den nächsten Check-up beim Arzt, ne? So, das ist das, was die Welt uns lehrt. Dein Fahrplan mit 50, 60, 70, 80, das musst du machen, ne? Damit du fit bleibst. Also, das ist etwas, was uns die Welt lehrt. Gottes Fahrplan lehrt uns, bereite dich vor, Jesus Christus zu begegnen. Nicht, dass du am Ende wie die fünf törichten Jungfrauen ihm entgegengehen möchtest und in deiner Lampe ist gar kein Öl. Und dann musst du Öl kaufen und dann klopfst du später an. Und der Herr öffnet und sagt, ich kenne dich gar nicht. Ich kenne dich gar nicht. Versteht ihr, das ist etwas, wo man, wenn man das erfährt, stellt euch diese fünf törichte Jungfrau vor. Wir haben doch gedacht, wir sind mit dabei. Wir haben doch gedacht, wir gehören auch dazu. Wir waren doch mit einer anderen Jungfrau zusammen. Und jetzt sagt der Herr Jesus Christus, ich kenne euch gar nicht. Gottes Fahrplan. Der Paulus, der hatte ihn auf dem Herzen liegen. Und in einer Gemeinde zu sein und da zu sitzen und Lieder zu singen und Gottes Wort zu hören, das ist wunderbar, aber es heißt noch gar nicht, dass alle, die heute in einer Kirche oder in einer Gemeinde sind, wirklich Gottes Fahrplan im Herzen haben. Paulus war das wichtig. Es war für ihn von großer Bedeutung. Wir können das jetzt auch mit anderen Worten sagen. Paulus wollte immer wieder die Perspektive richtig haben. Also er wollte, jetzt will ich es mal mit ganz einfachen Worten sagen, das, was groß ist, auch groß sehen. Und was klein ist, auch klein behalten. Also, dass es nicht auf einmal so riesig groß wird, dass es allen Raum einnimmt und alles andere verdrängt und das wirklich Große gar keinen Platz mehr hat. Das ist etwas, was dem Paulus ganz arg wichtig war. Was ist groß? Was ist größer als alles andere? Der lebendige Gott. Er ist größer als alles andere. Er ist größer als das Universum. Er ist von großer, immenser Bedeutung. Es gibt nichts, niemanden, was mehr Bedeutung hat, mehr Gewicht für das Leben eines Menschen hat, als der lebendige Gott. Er ist groß. Aber in dieser Welt wird er klein gemacht. Gar nicht wichtig. Sich um Gott zu kümmern, ach, das kannst du vielleicht in deiner freien Zeit, aber ansonsten lebe für dich, lebe für deinen Beruf, lebe für diese Welt. Das sagt der Fürst dieser Welt. Aber Paulus wollte sich damit nicht zufrieden geben. Er wollte die richtige Perspektive haben. Und der Herr hat ihm geholfen, diese richtige Perspektive zu haben. Habt ihr die richtige Perspektive? Hab ich sie für mich? Was ist am allergrößten? Ich? Bin ich es selbst? Viele Menschen in dieser Welt würden genauso antworten. Ich bin das Wichtigste. Also ich bin das Allerwichtigste. Und deswegen müssen meine Gedanken auch um mich kreisen. Und ich muss mich mit mir beschäftigen. Fortwährend. Es gibt nichts Wichtigeres. Ja, das wäre völlig verkehrt. Der Paulus weiß das auch. Und deswegen hat er hier die Perspektive wieder zurechtgerückt. Für sich selbst auch. Ne? Gott, der lebendige Gott, er ist der Wichtigste. Er ist der Größte. Er ist der, der herrscht über alle Herrschenden. König über alle König ist allein gewaltig. Was für eine Perspektive hast du? Nach dieser Perspektive wirst du leben, das ist ganz klar. Wenn du das Wichtigste bist, dann nimmst du dir ganz viel Zeit für dich selbst. Und Gott, wenn er irgendwann an 10. oder 20. oder 30. Stelle kommt, dann ist das, was vielleicht übrig bleibt. Oh ja, ich kann ja auch mal wieder mich mit Gott beschäftigen. So an dieser Stelle, 10., 20., 30. Platz. Aber wenn Gott an allererster Stelle steht und er der Wichtigste ist, dann ist das eigentlich das, worauf es mir ankommt. Dahingehend möchte ich auch mich ausrichten. Und dafür möchte ich auch leben. Perspektive. Das ist also für den Paulus sehr wichtig, ganz persönlich, dieser Lobpreis, diese Doxologie, wie sie so schön heißt, dieses Rühme Gottes. Aber es ist auch für den Timotheus wichtig, in seiner schwierigen Situation in Ephesus. Gemeinde kann manchmal ganz schwierig sein. Und sie bleibt bis zum Ende, bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus Christus und zur Entrückung ein Ort, ja, wie eine Baustelle. Da liegen Trümmer manchmal hin und her verstreut und es ist noch nicht alles perfekt. Der Timotheus steht da mit drinnen auf dieser Baustelle. Und jetzt kriegt er Hoffnung für diese Baustelle. Wir brauchen Hoffnung für unsere Baustelle, Gemeinde. Wir brauchen Hoffnung für unseren Dienst in der Gemeinde. Und diese Hoffnung kommt nicht von uns. Kommt nicht von unserem Wissen, von unserer Erfahrung. Kommt nicht von unserer Liebenswürdigkeit. Kommt nicht von unserer Treue. Kommt nicht von unserem eigenen Vertrauen und Glaube. Sondern diese Hoffnung kommt von dem lebendigen Gott selbst. Christus ist das Haupt seiner Gemeinde und das Fundament seiner Gemeinde. Das macht Hoffnung. Das ist etwas, wodurch die Gemeinde immer wieder Ermutigung erfährt. Der Timotheus wird dadurch ermutigt. Der Herr Jesus Christus ist derjenige, der die Sache hier in der Hand hält, und er tut es im Auftrag des Vaters. Hoffnung, Hoffnung für Gemeinde. Aber er tut es auch für die Gemeinde selbst, der Paulus, dieser Lobpreis, dieses Rühmen des himmlischen Vaters, nicht nur für sich, für den Timotheus, sondern auch für die Gemeinde in Ephesus tut er es. Wenn er von dem glückseligen Vater spricht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Gemeinde an ihm wirklich sich freuen kann und zum Glück und zum Heil, zur Seligkeit kommen kann durch ihn. Ephesus war eine große Stadt, hatte ein Theater mit 18.000 Sitzplätzen oder 24.000. Also es war eine Weltstadt. Da ging es drunter und drüber auch. Kann man glückselig sein, umgeben von so viel Finsternis? Für eine Gemeinde ist das heute eine Frage. In dieser Welt, wo man fortwährend auch immer mehr angegriffen wird, wie kann man glückselig sein? Eine Gemeinde darf es durch den himmlischen Vater, er ist der Glückselige. Und im Hören auf diese Botschaft, auf dieses Rühmen des himmlischen Vaters, wird die Gemeinde daran erinnert, woher ihr Glück kommt. Nicht von der Anerkennung in der Welt. Das ist etwas, was in der evangelikalen Szene im Augenblick sehr beliebt ist. Wenn wir die Anerkennung der Welt bekommen, geht es uns gut. Das ist völlig unbiblisch. Wie kann die Welt, die den Fürst dieser Welt liebt und Jesus Christus hasst, die Gemeinde Jesu anerkennen? Sie kann es nur, wenn die Gemeinde Jesu wie die Welt wird. Und das ist völlig verkehrt. Also, das ist etwas, was nicht gut und nicht richtig ist. Die Gemeinde lernt, glückselig zu werden, wenn sie auf den himmlischen Vater blickt und in ihm gegründet ist, in seiner Vollkommenheit. Aber sie lernt auch zu erschrecken vor diesem lebendigen, heiligen Gott. Und das braucht sie. Eine Gemeinde, die nicht mehr erschrickt vor dem lebendigen Gott, ist eine Gemeinde, die keine Gottesfurcht mehr kennt. Das breitet sich immer mehr in der Gemeinde und in der Kirche aus. Die Menschen wissen gar nicht mehr, was es bedeutet, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Sie fürchten Gott gar nicht. Es ist, als würde man zu Hause im Wohnzimmer Platz nehmen. Es ist kein Verständnis mehr da vor dem lebendigen Gott, wer er ist und wie sehr er zu fürchten ist. Wie schrecklich es ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne Vergebung der Sünde. Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Die Gemeinde weiß kaum mehr etwas davon, was das bedeutet. Und so trifft sie sich dann auch. Es ist mehr, als würde man zu einer Show zusammenkommen. Die Lieder werden vorgetragen und sie sind zeitgemäß. Ne? Sie sind zeitgemäß. Es wird gejubelt und geklatscht. Ne? Es ist nicht mehr ein Bewusstsein da, wirklich heilig, 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 das erste Lied in unserem Liederbuch, ne? Das ist gar nicht mehr vorhanden, dieses Bewusstsein. Und das ist nicht gut, das ist ganz schlecht, wenn das sich so verhält. Die Gemeinde sollte wissen um Gottes Heiligkeit und sollte auch in dieser Ehrfurcht vor Gott sich versammeln. Würde wir heute in Versammlungen hineinblicke vor 200 oder 300 Jahren hier in Deutschland, in Gemeinden, die lebendig waren,
Ich würde sagen, das ist ja ganz merkwürdig, wie Sie sich da versammelt haben. Ich würde sagen, das ist ja ganz stocksteif, ne? Das ist ja gar nicht locker. Das ist ja, ne? Man schweigt, man ist auf Gott hin ausgerichtet, ne? Man hört zu, wenn auch das Wort Gottes verkündigt wird. Man unterhält sich nicht fortwährend mit seinem Nachbarn, wenn man aufsteht nach dem Gottesdienst, hat man Gottes Wort noch im Herzen und redet darüber. Und es ist nicht so, wie wenn man bei einem Fernsehkanal umschaltet, ne? Gerade noch Gottesdienst und nachher Unterhaltung. Also natürlich darf man sich unterhalten, natürlich darf man miteinander über das Leben sprechen, aber es wäre so merkwürdig, wenn auf einmal nach dem letzten Amen, nach dem letzten Lied, Gott gar keine Rolle mehr spielt und ich bin wieder der, der am wichtigsten ist. Mein Leben, ne, mein augenblickliches Sein, das ist jetzt das Zentrale. Darüber rede ich jetzt. Gottes Wort, das habe ich jetzt gehört, brauche ich gar nicht mal mir darüber Gedanken machen. Gott zu fürchten, in einer richtigen Weise mit ihm Gemeinschaft zu haben, das ist etwas, was die Gemeinde zu lernen hat. Und sie kann es lernen. Und soll es auch lernen durch so einen Lobpreis Gottes. Aber ich muss noch dazu sagen, der Paulus macht das jetzt, was er gerade hier auch tut, den himmlischen Vater zu loben und zu preisen. Und das ist das Entscheidende im Grunde genommen auf Anregung und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und das ist etwas, was er tut, weil der himmlische Vater es selber möchte. Weil er geehrt und verherrlicht werden möchte. Und seine Kinder leitet er dazu an, dass sie genauso auch denken, reden, leben. Das ist gar nicht einfach. Also, wir merken das jeden Tag neu, wie schwierig das ist. Ne? Aber das ist das, wo nun auch das Allerwichtigste ist, warum der Paulus es tut. Der Heilige Geist leitet ihn an, es zu tun. Und legt ihm das aufs Herz. Und so schreibt das auf in diesem ersten Timotheusbrief am Ende von diesem sechsten Kapitel, am Ende eigentlich dieses Briefes. Und dadurch wird klar, wie groß das Anliegen des himmlischen Vaters auch ist, selbst geehrt zu werden. Und durch ihn wird auch der Sohn geehrt. Durch ihn wird das Werk des Heiligen Geistes geehrt. Aber darum geht es. Es geht um Gottes Ehre. Die steht im Mittelpunkt. Es geht um Gottes Ehre. Es geht nicht zuallererst um den Menschen. In der Evangelisation geht es natürlich um die Errettung von Verlorenen. Aber der erste Grund der Evangelisation ist nicht die Errettung der Verlorenen, sondern die Verherrlichung des Sohnes als Erlöser. Der Mensch ist nie das Zentrum der Dinge. Er ist nie das eigentliche, Wesentliche. Er hat eine Bedeutung. Aber das Eigentliche, das Wesentliche, das Zentrum ist Gott selbst. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn jemand als Missionar wie der Noah auf dem Missionsfeld steht und er predigt 120 Jahre lang, und am Ende nimmt er niemand mit in die Arche als eine Menge von Tiere und seine eigene Familie. Dann könnte er jetzt sagen, ja Moment einmal, ich bin gescheitert. Oh nein, er ist nicht gescheitert. Er hat Gottes Güte, Langmut, Barmherzigkeit aufgezeigt. Inmitten einer verlorenen Welt, die Gott hasste, und den Noah auslachte. Aber gerade aus diesem Grund war Noah als Verkündiger des Evangeliums ein Zeuge Gottes. der herrliche Früchte gebracht hat, zu Gottes Ehre. Und das wird heute nicht mehr wahrgenommen. Versteht ihr? Wenn ein Missionar nicht sofort 10, 20, 50, 100 Errettete, Bekehrte hat, ne? Und schreiben kann in seinem Missionsbrief, ja, da ist der und jener zum Glauben gekommen, ja, dann wird er als jemand angesehen, der ist nicht erfolgreich. Was ist das für eine Theologie? Was ist das für ein Denken? Es ist verkehrt. War Noah ein Versager? Erklärt das Neue Testament im Alten Testament, also das Werk vom Noah, als eines, wo er versagt hat. Das war kein Evangelist. Der war also völlig verkehrt in seiner Verkündigung. Nein, nein, das sagt das Neue Testament nicht. Er war ein Prediger des Evangeliums. Es geht um Gott zuallererst. Seine Ehre, seine Verherrlichung. Und wenn seine Geduld und Freundlichkeit und Güte verherrlicht wird, dann ist das Ziel erreicht. Dann hat Gott sein Ziel erreicht. Wichtig, dass wir diese Dinge wahrnehmen und auch verstehen. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Nicht nur, warum er das tut, nämlich einen Blick auf den himmlischen Vater, wollten wir hier betrachten, sondern wir wollten auch schauen, was er über ihn zu sagen hatte. Und etwas, was er über ihn zu sagen hatte, was ganz wichtig war, der himmlische Vater zeigt den Herrn Jesus Christus. Also, das wird uns in Vers 14 und 15 ganz besonders erklärt. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleingewaltige, das ist eine Beschreibung des himmlischen Vaters. Der Vater zeigt den Sohn. Nun, das tut er nicht erst in dem Augenblick, wenn der Herr Jesus Christus zum zweiten Mal kommt, sondern das hat er seit Beginn an getan. Der Vater offenbart den Sohn, zeigt ihn. Er zeigt ihn im Paradies. Adam und Eva, wenn sie dort mit dem Herrn Gemeinschaft habe, so ist es eben der Sohn Gottes, mit dem sie Gemeinschaft habe. Der Vater wohnt in einem unzugänglichen Licht. Aber den Sohn, den schickt er. Und im Paradies schon war er derjenige, der mit Adam und Eva Gemeinschaft hatte. Und er ist derjenige, der dann, nachdem Adam und Eva gesündigt hatte, angekündigt wird von dem himmlischen Vater als der, der der Schlange eben auch das Genick brechen wird. Also der diesen Schaden wieder heilen wird, den Fluch auf sich nimmt, um dann selbst zum Erlöser zu werden und Erlösung und Vergebung zu bringen. Vater zeigt fortwährend den Sohn. Er hat ihn Abraham gezeigt. Abraham hat sich am Tag des Herrn gefreut. Abraham hat Besuch vom Herrn bekommen. Der Vater zeigt ihm den Sohn, den Erlöser. Der Vater hat dem David den Sohn gezeigt, sodass der David aufschreiben konnte, der Herr ist mein Hirte. Im Neuen Testament sagt der Herr Jesus Christus, Johannes, denn ich bin der gute Hirte. Der Vater hat dem Jesaja den Sohn gezeigt. Jesaja 6 lesen wir es, wo also der Jesaja vor dem Angesicht Gottes steht, vor Jahwe. Im Neuen Testament wird Bezug genommen in der Evangelie, dass es der Herr ist, der Sohn Gottes, der sich dort geoffenbart hat, dem Jesaja. Der Vater zeigt fortwährend den Sohn. Was will er dir zeigen? Will er dir zeigen, wie du am besten Geld verdienen kannst? Will er dir zeigen, wie du am schönsten leben kannst? Will er dir zeigen, wie du am ältesten wirst hier auf dieser Erde, dich am gesündesten erhalten kannst? Will er dir zeigen, wie du vielleicht am meisten Fun hast? Oh, er will dir eines ganz besonders zeigen, der himmlische Vater, seinen Sohn. Das ist das allergrößte Anliegen, welches der himmlische Vater hat. Dies ist mein Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Kind Gottes hört es und sagt, oh, das ist mein Trost. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. An mir kann der himmlische Vater kein Wohlgefallen haben, weil ich fortwährend sündige, jeden Tag. Aber der himmlische Vater zeigt mir seinen Sohn und sagt, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und nun kommen zu ihm. Er weist fortwährend auf den Sohn hin. Auf ihn hört. Und wisst ihr, dass es der himmlische Vater ganz schwer hat, uns den Sohn zu zeigen, weil so viele andere Dinge uns heute gezeigt werden. Je älter ich werde, umso mehr wird mir bewusst, dass der größte Mangel in meinem Leben die mangelnde Kenntnis der Bibel ist. Viel zu wenig kenne ich das Wort Gottes. Und dadurch kenne ich viel zu wenig den Herrn Jesus Christus. Bücher habe ich genügend, tausende von Büchern in meiner Bibliothek. Die machen mir wenige Sorge. Ich weiß zwar, dass ich viele umsonst gekauft habe, aber am meisten Sorge macht mir, dass ich dieses Wort Gottes noch gar nicht so kenne, wie ich es kennen sollte. Das macht mir wirklich Sorge. Am meisten Sorge macht mir, dass ich dieses Zeigen des himmlischen Vaters, seines Sohnes, noch nicht so ins Herz aufgenommen habe, dass ich mit großer Liebe und Verlangen jeden Tag neu mich ihm zuwende, diesem Herrn. Ihn suche mit Freude, mit Verlangen, mit Eifer, mit Liebe. Wenn ich heute mir überlege, welche Bücher ich lesen soll, dann habe ich immer weniger Ambitionen, was weiß ich für Bücher noch zu lesen, und denke mir, ich brauche mehr Zeit, muss mir unbedingt mehr Zeit nehmen, die Bibel selbst zu lesen. Und es ist so schwierig, weil mein Leib, mein Fleisch es nicht möchte. Es möchte nicht die Bibel lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist der Vater in der Lage, euch den Sohn zu zeigen? Könnt ihr wirklich da ganz gut damit umgehen? Oder sagt er dann irgendwann mal, also jetzt möchte ich aber was anderes sehen. Jetzt habe ich lang genug in die Bibel hineingeschaut. Wie wenig schauen wir in die Bibel? Wie mühsam ist es für uns? Wie viel können wir ohne Probleme in diese Welt schauen? Stundenlang? Das ist unser verlorenes, ich würde es mal sagen, jetzt auf Kinder Gottes bezogen, es ist unser sündiges Wesen. Es fällt uns schwer zu beten, es fällt uns schwer, die Bibel zu lesen. Und wenn der Vater uns den Sohn zeigen will, dann haben wir so wenig Zeit, dass wir im Grunde genommen gar nicht viel aufnehmen können. Das ist das eigentliche Problem der Christenheit heute. Sie kennen Gott gar nicht mehr. Sie kennen die Bibel gar nicht mehr. Der Satan hat es so leicht, sie zu verführen. Sie haben keine Ahnung von der biblischen Lehre. Und sie haben sich das auch einreden lassen, dass die biblische Lehre gar nicht wichtig ist. Man braucht sie gar nicht. Es reicht, dass ich weiß, dass Jesus Christus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Mehr muss ich gar nicht wissen. Dreieinigkeit, andere Dinge, gar kein, nicht wichtig. Kann der Vater dir den Sohn zeigen? Das ist die große Frage, die ich euch, die ich mir stellen möchte. Und ich möchte, dass wir sie ehrlich beantworten. Nicht einfach nur, ich lese meinen Abschnitt jeden Tag. Das ist ja, also ich kann meinen Abschnitt lesen, ohne überhaupt dem Herrn zu begegnen. Ich kann beten, ohne überhaupt wirklich Gott aufsuchen zu wollen. Ein Interesse daran zu haben, ihn zu loben und zu preisen, meine Anliegen ihm zu bringen. Das geht im Grunde genommen wie geschnitten Brot. Ich kann das bla bla bla, ich kann das lernen. Da muss ich dann irgendwann gar nichts mehr dabei denken. Das ist wie ein kleiner, also so Kinder die Maschine, wo dann also, wenn man sie einmal aufzieht, dann nicht so, die machen das immer fortwährend. Die hat man aufgezogen. Das geht. Aber wirklich zu beten. Wirklich, wirklich diesen Herrn auch aufzusuchen. Wirklich sich zu freuen daran, dass man durch den Herrn Jesus Christus zum himmlischen Vater kommen kann. Das ist was ganz anderes. Und dahin will der Vater uns bringen. Er zeigt uns den Sohn. Er könnte Gemeinde ganz einfach, ich will jetzt nicht sagen bewerten, aber ein wenig auch rausfinden, wo sie steht, in dem, dass ihr euch genau anschaut, was macht sie aus dem Sohn, aus dem Herrn Jesus Christus und seiner Person und seinem Werk. Wenn das nicht wirklich auch das Zentrum ist, wenn das nicht eine ganz wichtige, zentrale Sache ist in dieser Gemeinde, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr es mit einer Gemeinde zu tun habt, die zwar den Namen noch trägt, aber längst gar nicht mehr lebt. Ist wichtig. Also der Vater will in seiner Gemeinde uns den Sohn zeigen. Er ist der Erlöser. Er ist der Messias. Jesus Christus. Vor viele Jahre habe ich das ja immer wieder auch einmal betont. Ganz viele Christen, die wissen gar nicht, was das für eine Bedeutung hat. Jesus Christus. Das hat ja eine Bedeutung, eine ganz große Bedeutung. Du sollst ihn Jesus nennen. Er ist der Messias im Hebräisch, Christus im Hebräisch, im Griechisch. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt das denn? Ich bin ein Christ. Das sind Grundlagen. Das sind die Grundlage unseres christlichen Lebens. Und es ist wichtig, dass wir uns das zeigen lassen, dass wir uns das aufs Herz legen lassen und dass wir da weiter auch vorangehen. Ich werde heute nicht hier weiterkommen bis zum Ende von dieser Beschreibung, aber es ist auch gar nicht schlimm, denn wir wollen uns dann, wenn es notwendig ist, einfach dann auch die Zeit nehmen, um das noch einmal weiter zu vertiefen. Ich möchte vielleicht einen Vers mit uns aufschlagen aus dem 1. Johannes 4 und vielleicht noch einen Punkt dann dran nehme. Bin mir aber auch noch nicht sicher. Lassen wir uns mal leiten. 1. Johannes 4, Vers 14. 1. Johannes 4, Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. möchte in diese Kerbe noch einmal schlagen, wirklich noch einmal schlagen. Wir wollen alle leben. Und wir haben alle entdeckt, dass wir es nicht können. Also zumindest, wenn man ehrlich mit sich selber ist, nach außen hin so ein klein wenig zur Schau zu stellen, dass man Arbeit hat, dass man aufstehen kann, dass man sich kleiden kann, dass man sich waschen kann. Ja, das kann man auch machen. Und viele machen das und sagen, ich komme mit meinem eigenen Leben gut zurecht. Ich habe Arbeit, ich habe Wohnung, ich habe Haus, ich habe einen Garten, ich habe, was weiß ich auch alles nicht. Also ich komme ganz gut mit meinem Leben zurecht. Aber dann würde der himmlische Vater lügen. Weil einen Retter brauche ich immer nur, wenn ich in einer Not bin. Ich brauche immer nur dann einen Retter, wenn ich in Lebensgefahr bin. Dann brauche ich einen Retter. Und wenn es hier heißt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt, dann muss diese Welt verloren sein. Ganz einfach. Und das ist sie auch. Und da kann jemand mit einem Nadelstreifenanzug, perfekt sitzender Krawatte, schönem Hemd und wunderschöne Schuhe, handgefertigt dastehen, gut rasiert und auch Haare geschnitten. Und er ist trotzdem verloren. Die ganze Welt lächelt ihn an, salutiert ihn, lobt ihn, ehrt ihn, preist ihn, aber er ist verloren. Er hat ein Konto gefüllt mit Euro. Er hat die besten Ärzte, die besten Ratgeber, das schönste Leben in Anführungszeichen, aber er ist verloren. Ein Retter brauche ich immer nur, wenn ich verloren bin. Und genau das ist es, was also der himmlische Vater uns zeigen möchte mit dem Erscheinen des Herrn Jesus Christus vom allerersten Zeitpunkt an. 1. Mose 3, Vers 15, von dem ersten Mal, als das Evangelium verkündigt wurde, ist es genau diese Botschaft. Rettung ganz allein durch den Erlöser, durch den Herrn Jesus Christus. Die Schlange, deren Frucht du gegessen hast, ist viel zu stark und zu kräftig, dass du aus ihrer Hände dich befreien könntest. Das kannst du nicht. Nur einer hat ihr das Genick gebrochen. Nur einer war in der Lage, gegen sie zu bestehen. Und das ist nun der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und als der Retter gekommen ist. Die Bedeutung von dem Herrn Jesus Christus und seinem Werk ist so groß und so wichtig, dass der himmlische Vater sie fortwährend in seinem ganzen Wort wiederholt. Im Alten, im Neuen Testament. Fortwährend ist die Rede von dem Messias, von dem Erlöser, von dem Christus. Er ist das Zentrum. Auf ihn weist der himmlische Vater hin. Und das ist der Grund, warum wir mehr unsere Bibel lesen sollten, weil wir dann mehr von Jesus Christus noch halten würden und weniger von uns. Weil wir mehr seiner Gnade und seiner Rettung vertrauen würden als unsere eigenen Fähigkeiten, unsere Intelligenz, unsere ganz wunderbare, tolle Idee, die wir alle haben miteinander. Wir denken nicht so, wie Gott denkt. Unsere Gedanken sind sündige Gedanken. Und wir brauchen den Herrn Jesus Christus, um gut denken zu können, gut unseren Weg gehen zu können. Kann der Herr dich dazu bringen, dass du dies wirklich glaubst? Und dass du morgen sagst, für mein Leben gibt es nichts Wichtigeres, als dass ich zu ihm komme, zu dem Herrn Jesus Christus und zu seinen Füßen mich hinsetze, wie Maria es getan hat, und auf ihn höre und ihm ganz kindlich vertraue. Kann der himmlische Vater dich vor der Hölle bewahren? Kann er dich herausreißen aus den Händen Satans? Kann er dich dazu bringen, den Weg himmelwärts zu gehen? Vertraust du ihm? Das ist das Anliegen des himmlischen Vaters. Und das ist das Anliegen auch für alle, die den Herrn schon kennen, dass er uns den Sohn zeigen möchte. Wenn man Rundbriefe von Missionaren bekommt, dann ist es immer ganz klar zu sehen, dass sie in einer geistlichen Auseinandersetzung stehen. Das ist immer dasselbe. Sie stehen an der Front und sie werden von allen Seiten angegriffen. Das ist manchmal ein bisschen weniger heftig, aber es ist meistens der Fall. Und das Einzige, was sie am Leben erhält, das Einzige, was sie auch richtig ausgerichtet weiter ihren Weg gehen lässt, das ist der Blick auf Christus. Nun, da wird das, was wichtig ist, groß und was nicht wichtig ist, klein. Möge der Herr es schenken, dass es für uns in unserem eigenen Leben genauso ist und der Vater in der Lage ist, uns immer wieder neu seinen Sohn zu zeigen, in all seiner Schönheit und Herrlichkeit, in all seiner Liebe, Güte, Freundlichkeit, seiner Weisheit. Nun, der Salomo wurde von der Königin von Saba bestaunt. Oh, was hat er für große Weisheit. Der Herr Jesus Christus sagt einmal Menschen, die ihn nicht wirklich auch verstehen konnten, hier ist mehr als Salomo. Haben sie das nicht wahrgenommen? Sie rennen, um an den Töpfe dieser Welt sich gütlich zu tun und sauge die Weisheit dieser Welt auf und merke gar nicht, dass ich der bin, der viel mehr Weisheit hat. Warum kommen sie nicht zu mir? Warum glaube sie nicht mir? Warum folge sie nicht mir? Möge der Herr uns helfen, dass wir ihm wirklich folgen, ihm vertrauen und mit Freude auf ihn schauen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du uns den Sohn zeigst. Wir hätten ihn nicht betrachten können, weil unsere Augen blind sind. Und er wäre uns nicht aufgefallen, weil wir in unserer Übertretung und in unserer Sünde tot sind. Aber du hast uns die Augen aufgetan, dass wir den Sohn erkennen konnten und an ihn glauben dürfen und ihn als den auch wahrnehmen, der das Zentrum der ganzen Schöpfung ist. Durch ihn und für ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen. Ach, nun legen wir uns in deine Hände, in all unserer Schwachheit, in unserer Not, in der wir uns immer wieder befinden. Und wir bitten dich, rette uns, Herr, und hilf uns, dass wir ganz neu auf dich schaue. Unser himmlischer Vater, zeige du uns ganz neu deinen Sohn, dass wir in unserem Herzen von ihm auch mehr und mehr ergriffen werden und erfüllt werden und für ihn auch leben. Amen. Amen.